Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Eine Ratte aus einem Gullideckel befreien, mit Tierrettern, mit diversen Feuerwehrmännern. Ist so eine Aktion nicht ein bisschen übertrieben für ein Tier, das ein Schädling ist, das Krankheiten überträgt? Nö, ist es nicht. Das findet auf jeden Fall die Tierretterin Laura Kesselring. Für sie ist das eigentlich selbstverständlich.
Man kann doch nicht einfach vorbeilaufen. Ob es eine Ratte ist, ob es ein Hund ist, ob es ein Pferd ist, das ist ja komplett Wurst.
Ihr habt diese dicke, fette Ratte, die sich in so einem Gullideckel verhakt hat, irgendwo in Hessen, ganz bestimmt auch gesehen auf Social Media oder so. Uns interessiert im frischen Podcast vom Update, ist so ein Aufwand wirklich gerechtfertigt? Und die Antworten bekommt ihr in dieser halben Stunde. Heute ist Mittwoch, der 27. Februar. Außerdem geht es um zwei Männer, die sich offensichtlich sehr mögen. Oder zumindest sollen wir denken, dass sie sich mögen. Ich bin mir da noch nicht so sicher.
Das war schon so ein Treffen unter zwei Männern, die sich gefreut haben, sich wiederzusehen.
Das ist Lina Bodewein, unsere Korrespondentin. Die ist in Vietnam. Da hat nämlich das Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un, dem Staatschef von Nordkorea, stattgefunden. Und sie hat das Ganze für uns in Hanoi beobachtet. Wie dieses zweite Treffen abgelaufen ist zwischen den beiden, was sie bisher besprochen haben, worauf Nordkorea hofft, was es für Gegenleistung geben soll dann von den USA. Auch darüber sprechen wir. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Donald Trump ist angereist mit der Präsidentenmaschine, war so ungefähr 20 Stunden unterwegs. Und Kim Jong-un, fast schon grundsolide, ist mit dem Zug angereist, hat dafür ein bisschen länger gebraucht, angeblich 70 Stunden, von Nordkorea einmal quer durch China bis nach Hanoi in Vietnam. Da treffen sich heute Trump und Kim. Sie haben sich wohl sehr, sehr lange die Hände gedrückt. Aber nur ein Händedruck macht natürlich noch keine politischen Zusagen. Was man bisher schon zu diesem Treffen sagen kann, das weiß Lena Bodewein. Die ist nämlich für uns in Hanoi. Lena, die beiden haben sich ja im vorigen Juni zum allerersten Mal getroffen, jetzt also zum zweiten Mal. Wie hat dieses zweite Aufeinandertreffen auf dich gewirkt?
Das war schon so ein Treffen unter zwei Männern, die sich gefreut haben, sich wiederzusehen. Und das hat Kim Jong-un ja auch gesagt, es waren 261 Tage, also er hat wirklich die Tage gezählt, 261 Tage, und da hatten wir auch viele Hindernisse zu überwinden, aber jetzt sind wir hier und das ist gut. Und Donald Trump hat dann auch ähnlich zurückkomplimentiert, dass es eine große Ehre sei, mit dem Vorsitzenden Kim zusammenzusitzen und dass dieses Treffen mindestens so erfolgreich wie das von Singapur würde, wenn nicht noch größer. Und das ist natürlich eine Menge Vorlage, die sie jetzt irgendwie auffüllen müssen. Aber erstmal haben sie dann noch gemeinsam gemütlich gegessen, sogar länger als geplant, zusammen mit ihren engsten Vertrauten, und sind dann schließlich schlafen gegangen, getrennt.
Wird denn dann in solchen kurzen Zusammenkünften beim gemeinsamen Abendessen, wird dann tatsächlich schon etwas besprochen oder beschlossen, was wichtig ist? Ist da schon was nach außen gedrungen?
Also es gab vorher noch 20 Minuten sozusagen Vier-Augen-Gespräch, und da werden sie wahrscheinlich schon den Ton des Ganzen festgelegt haben. Das wird auch morgen nochmal so weitergehen. Sie haben zu Beginn auch wieder 45 Minuten, eine Dreiviertelstunde nur für sich, wo sie womöglich die vorbereiteten Papiere einmal durchgehen werden. Denn die Unterhändler haben in den vergangenen Wochen und Monaten ganz schön gewirbelt auf beiden Seiten. Und Donald Trump ist es wirklich sehr wichtig, dass dann am Ende auch ein Abkommen unterzeichnet wird, eine gemeinsame Erklärung. Die soll es auch tatsächlich geben. Die soll hier am Nachmittag dann unterzeichnet und bei einer Pressekonferenz präsentiert werden. Also er möchte unbedingt ein Ergebnis haben. Und von daher haben sie da morgen noch einiges zu diskutieren am Vormittag, damit das eben auch passiert.
Es soll ja wohl auch und vor allen Dingen gehen um den atomaren Abbau der Waffen in Nordkorea. Was bietet die USA denn da eigentlich an als Gegenleistung?
Die können natürlich die Sanktionen gegen Nordkorea lockern, die Wirtschaftssanktionen, unter denen das Land natürlich sehr leidet. Es steht kurz vor einer Hungersnot, es gab Missernten, es ist relativ katastrophal. Und da wäre natürlich so etwas schon eine Leistung, mit der Kim Jong-un gerne nach Hause käme. Auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, dass sein Atomprogramm das ist, mit dem er immer noch sozusagen das Schreckgespenst spielen kann. Etwas, was er eigentlich nicht so leicht aufgeben möchte. Darum hat Donald Trump auch noch mal im Vorhinein gesagt, dass es gibt wirklich ein fantastisches Potenzial, auch in Nordkorea zu entwickeln, wie er das dann eben auch so per Tweet macht. Ein fantastisches Potenzial, und das könnten wir gemeinsam entfalten, wenn Kim Jong-un eben ein Abrüstungsabkommen unterzeichnet.
US-Präsident Trump und der Staatschef von Nordkorea Kim sind in Vietnam angekommen zum zweiten Gipfeltreffen. Aktuelle Infos aus Hanoi habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova im Update von unserer Korrespondentin Lena Bodewein.
Deutschlandfunk Nova Update.
Immer wieder wird im Spitzensport gedopt. Viele der professionellen Radrennfahrer haben das gemacht. Im Pferdesport hat es immer wieder Skandale gegeben. Und jetzt soll auch die nordische Ski-WM betroffen sein. Maike Rosenplanter aus unseren Nachrichten ist bei mir und kann uns mehr dazu sagen. Es hat da nämlich heute Razzien gegeben.
Genau, insgesamt hat es 16 Hausdurchsuchungen gegeben. 7 davon in Seefeld in Österreich, wo gerade die nordische Ski-WM stattfindet, und 9 in Erfurt. Dabei wurden in Österreich 7 Verdächtige festgenommen, darunter 5 Langläufer, 2 aus Österreich, 2 aus Estland und 1 aus Kasachstan. Einer der Sportler wurde sogar auf frischer Tat ertappt, hat Dieter Zeffern auf der Pressekonferenz berichtet. Er leitet die Abteilung organisierte Kriminalität beim BKA.
Um der Staatsanwaltschaft hier auch für die Anklage ein Beweismittel zur Verfügung zu stellen, ist es uns hier auch gelungen, auch einen Sportler auf frischer Tat zu betreten, der bei der Wohnungsöffnung mit der Bluttransfusion im Arm aufgegriffen wurde und festgenommen wurde.
Das war wohl noch ganz, ganz kurz vor dem Wettkampf.
Das klingt wirklich krass. Und ja. Wurde denn in Erfurt auch jemand festgenommen?
Ja, da wurde ein deutscher Sportmediziner festgenommen, Dr. Marc S. Der war früher Mannschaftsarzt des Radsportteams Gerolsteiner. Und ein weiterer Komplize wurde auch noch festgenommen. Die sollen ein regelrechtes Dopinglabor geführt haben, sagt Dieter Zeffern.
In Deutschland, in Erfurt, ist es gelungen, auch das illegale Dopinglabor mit Dopingpräparaten, mit Blutbeuteln, mit Bluttransfusionen zu einer Zentrifuge auch vorfinden und sicherstellen. Wir kennen vom Chef der Organisation, den Haupttäter der Organisation, bis dato 5 Sportler ausforschen und festnehmen.
Unter den Festgenommenen in Seefeld soll übrigens nach ARD-Recherchen auch der Vater dieses Arztes gewesen sein. Er wurde gemeinsam mit einer Frau in Gewahrsam genommen. Dieses Doping-Netzwerk soll laut österreichischem Bundeskriminalamt weltweit agiert haben. Den Ermittlern zufolge ist die Gruppe dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei Wettkämpfen zu steigern. Und deshalb wird auch davon ausgegangen, dass es auch noch andere Sportarten betrifft.
Und was ist mit anderen Sportlern? Also es sind auch deutsche Sportler zum Beispiel betroffen? Sind die verdächtig?
Nein, nach Angaben des Deutschen Skiverbandes sind von den Untersuchungen weder deutsche Sportler noch das Umfeld oder deutsche Mannschaftsärzte betroffen, wobei der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder trotzdem sauer ist, dass sowas überhaupt passiert.
Die gehören maximal bestraft, und nicht bloß die Athleten, sondern auch die Mediziner, die dahinter stehen. So wie es jetzt die Gesetzeslage ja hergibt, ist es möglich, und das ist wichtig, das muss einen Abstreckungseffekt haben. Sowas darf es nicht mehr geben, der Sumpf muss ausgetrocknet werden.
Wie sind denn die Ermittler von dieser Gruppe eigentlich auf die Spur gekommen?
Also ausgelöst wurde dieses ganze Ermittlungsverfahren durch eine Dokumentation der ARD, die am 17. Januar ausgestrahlt wurde. Da ging es um Dopingpraktiken im Spitzensport, und da hat der frühere österreichische Langläufer Johannes Dürr, der selbst Dopingsünder ist, gesagt, dass er Namen kennt und die auch den zuständigen Behörden genannt habe.
Bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld in Österreich sind heute 7 Personen festgenommen worden, darunter auch Sportler. Außerdem ein Arzt in Erfurt. Die Leute sind Teil eines weltweit agierenden Doping-Netzwerks. Das sollen sie sein. Infos dazu von Maike Rosenplanter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Internet für alle, egal wo. Ja, das wäre schön, ne? Ist nur noch nicht überall so weit. An jedem Ort der Welt ins Netz kommen, egal ob man jetzt in Rom, Tokio, Sundern, Brennschede im Sauerland oder auf dem Land in Indien oder Afrika lebt. Diese Idee Das zu tun haben mehrere Unternehmen und sie wollen dafür ganze Schwärme von Satelliten ins All schicken. So wie OneWeb, das ist ein Unternehmen aus den USA, die tüfteln gemeinsam mit Airbus daran, 600 Satelliten startklar zu machen in der nächsten Zeit. Heute Abend erstmal der Startschuss für das Projekt. Eine Rakete wird in wenigen Stunden erstmal 40 Satelliten ins All bringen, um zu testen, wie das Ganze funktionieren kann. Was dieses neue Satelliteninternet aus dem Weltall kann, darüber habe ich gesprochen mit Roland Bless vom Karlsruher Institut für Technologie. Herr Bless, Internet per Satellit, das gibt es ja jetzt schon seit ein paar Jahren von unterschiedlichen Anbietern. Was können denn diese neuen Projekte, also wie jetzt eben beispielsweise OneWeb, SpaceX oder Telesat besser als das Satelliteninternet, das es sowieso schon gibt?
Na, die Satelliten sind durch ihre erdnähere Umlaufbahn deutlich näher eben erreichbar und damit sind die Verzögerungen, die beispielsweise bei den Funksignalen auftreten, von den Laufzeiten her einfach viel geringer.
Erdnah heißt was? Können Sie mal so sagen?
Erdnah heißt ungefähr 1000 Kilometer, 1000 bis 2000 Kilometer.
Okay.
Die geostationären Satelliten, die man bisher verwendet, die sind eher im Bereich 36.000 Kilometer. Also das ist schon deutlich weiter weg und dementsprechend sind beispielsweise sehr interaktive Anwendungen über die alten Satellitenverbindungen kaum möglich. Und die neuen Satelliten sind auch dadurch, dass sie näher dran sind, mit einer besseren Bandbreite anbindbar.
Wo ist denn der Vorteil oder weiß ich nicht, vielleicht auch der Nachteil im Vergleich zum Glasfasernetz?
Ein Vorteil wäre jetzt eben, dass man über weite Entfernungen hinweg sogar die Verzögerung noch senken kann gegenüber dem Glasfasernetz. Also wenn Sie die Strecke New York-London beispielsweise betrachten, kann man die Verzögerung, die normalerweise allein das Licht hinzufügt durch die Laufzeit in der Glasfaser nochmal deutlich verkürzen, denn die Laserkommunikation im Weltall hat da eben nicht dieses Handicap, das heißt, das Signal kommt einfach schneller an, man ist fast bei der halben Latenz. Nachteil wäre gegenüber Glasfaser beispielsweise, dass die Verbindungsqualität natürlich teilweise auch von Wetterbedingungen beeinflusst werden kann und von daher ist auch natürlich die Kontinuität ein Problem ein Stück weit, weil immer Sichtverbindung herrschen muss zum Satelliten und die Antennen müssen mit der Bewegung des Satelliten nachgeführt werden, was ein bisschen aufwendig ist und die Übergabe zum nächsten Satelliten muss eigentlich auch nahtlos erfolgen, damit man eben keine Unterbrechungen merkt.
Beim OneWeb-Projekt sollen ja insgesamt 600 Satelliten ins Weltall geschickt werden. Wie sieht das denn dann konkret aus? Also können wir das dann nutzen mit unseren Handys?
Na, das geht so direkt natürlich nicht. Man braucht spezielles Empfangsgerät dazu. Das sind diese Benutzerterminals, die OneWeb da auch anbieten möchte. Die sollen in einem erschwinglichen Rahmen liegen, dass man also da mit wenigen 100 Euro sich auch so ein Gerät beschaffen kann. Das ist eben eine Sende- und Empfangseinrichtung, die in der Lage ist, mit den Satelliten zu kommunizieren und auf der anderen Seite ein Signal für Smartphones abzustrahlen, was die dann auch verarbeiten können, beispielsweise WLAN oder LTE 3G-Signale, die sie sowieso ja schon im Mobilfunknetz dann auch haben.
Sowas ist ja jetzt nicht ganz günstig, also ist sogar relativ teuer. Ich glaube, bei OneWeb kostet ein Satellit ungefähr zwischen 150 und 250 Millionen Euro. Warum wird so viel Geld in solche Projekte gesteckt?
OneWeb hat sich tatsächlich irgendwie die bessere Abdeckung der Welt mit Internet irgendwie auf die Fahne geschrieben und das auch zu einem erschwinglichen Preis für Regionen, in denen ja normalerweise eben auch die Leute nicht so viel verdienen. Ich denke jetzt da eben beispielsweise an Entwicklungsländer in Afrika. Auch für diese Leute sollte es dann möglich sein, da monatlich einen entsprechenden Betrag zu entrichten, sodass Internetzugang gewährleistet werden kann. Wie sich das genau rechnet, sind im Wesentlichen natürlich die Anbieter, aber da es allein schon vier verschiedene Ansätze in dem Bereich gibt, die haben ein bisschen andere Ausrichtungen teilweise, wie jetzt Starlink, die nicht nur eine Abdeckung auch erreichen wollen für ganz normale Nutzer, sondern eben auch diesen eben erwähnten Vorteil über weite Kommunikationsstrecken bieten. Das kann OneWeb jetzt mit der Technologie eben nicht, weil die keine Intersatellitenkommunikation vorsehen.
Ja, und wir sollen das Ganze dann ungefähr 2022, 2023 nutzen können, also so mit unseren Handys und Empfangsstationen und so. Und dann heißt es sehr wahrscheinlich, Internet, egal wo. Wie es funktioniert, Roland Bless vom Karlsruher Institut für Technologie hat es erklärt. In Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Schülerinnen aus Europa demonstrieren schon seit Wochen jeden Freitag, fehlen dadurch natürlich auch in der Schule. Und falls Sie noch ein Entschuldigungsschreiben brauchen, Sie können sich jetzt vertrauensvoll an Martin Sonneborn wenden. Der hat nämlich eine Blanko-Entschuldigung rausgehauen. Pascal Fischer, unser Reporter, wie sieht die denn aus? Du weißt das doch.
Ja, höchst offiziell sieht die aus. Da ist das Logo des Europäischen Parlaments rechts oben zu sehen. Oben links dann steht natürlich Martin Sonneborn, Mitglied des Europäischen Parlaments. Denn das ist er ja nun mal für die Satirepartei namens Die Partei. Mhm. Ja, und dann folgt so ein Text, in dem der Name der Schülerin oder des Schülers eingesetzt werden kann. Alles auf Twitter zu sehen.
Ich habe es mir vorhin auch nochmal durchgelesen, wie er das erklärt, wieso, weshalb, warum derjenige oder diejenige eben nicht zum Unterricht erscheinen kann, ist schon, ich finde es lustig.
Ja, da steht dann einfach so, sorry, es sei nun mal nicht anders gegangen, der Schülerin sei nur privat unwohl gewesen, das habe auf keinen Fall mit den Gedanken an eine vollständig zerstörte, verseuchte, erschöpfte und abgenutzte Welt in der Zukunft zu tun, nö.
Ja, sarkastisches Entschuldigungsschreiben. Wie sollte es auch sonst sein von Martin Sonneborn? So, und ich muss mir das dann irgendwie ausdrucken oder was?
Ja, du kannst es dir downloaden von der Seite von Martin Sonneborn und dann ausdrucken.
Naja, okay, aber wenn man das jetzt jeden Freitag macht, fällt vielleicht auch irgendwann auf. Und außerdem Papier, Rohstoff.
Ja, das wäre natürlich wenig nachhaltig, sage ich mal. Deshalb steht da ja noch ein PS unter der Entschuldigung. Zitat, das kann übrigens jederzeit wieder vorkommen. Vor allem freitags ist normal in dem Alter. Also Sonja, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde es mal erst damit versuchen. So eine Blanko-Entschuldigung für die Zukunft. Smiley Face.
Zwinker-Smiley würde Martin Sonneborn, glaube ich, schreiben. Also, es gibt eine Blanko-Entschuldigung für alle Schülerinnen, die Freitagsschule schwänzen, um fürs Klima zu demonstrieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Sport können Athleten ja entweder sehr, 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 sehr viel Geld verdienen. Beim Fußball, Basketball, Eishockey, da gibt es richtig Asche. Bei den Randsportarten wie Ringkampf zum Beispiel oder Säbelfechten, da geht es tatsächlich manchmal ums Existenzminimum. Athletinnen aus Deutschland kämpfen schon länger dafür, dass sie an Gewinnen bei Olympischen Spielen beteiligt werden. Und seit heute ist klar, sie sind diesem Ziel einen ganz kleinen Schritt näher gekommen. Das Bundeskartellamt hat nämlich Druck gemacht und die strengen Werbebeschränkungen des DOSB, das ist der Deutsche Olympische Sportbund, und des IOC, also des Internationalen Olympischen Komitees, die sollen gelockert werden. Und ich habe drüber gesprochen mit Max Hartung, der ist Säbelfechter und Athletensprecher. Max, die nächsten Olympischen Spiele sind im kommenden Jahr in Tokio. Heißt das jetzt spätestens ab 2020 bist du reich oder eher nicht?
Also ich glaube, wir haben alle den Sport nie gemacht, um reich zu werden. Davon gehe ich jetzt auch für Tokio, für meine Sportkarriere nicht aus. Aber vielleicht bin ich ein kleines bisschen wohlhabender, als ich das gewesen wäre, wenn das Bundeskartellamt nicht dieses Verfahren geführt hätte.
Was sagst du denn jetzt dazu, was das Bundeskartellamt da gemacht bzw. erreicht hat? Also bist du tatsächlich froh darüber? Bist du erleichtert? Wie sind so deine Reaktionen?
Erstmal vorne angestellt würde ich sagen, das Bundeskartellamt ist zu der Einschätzung gekommen, dass bei den Olympischen Spielen die Möglichkeiten der Sportler mit ihren Persönlichkeits- und Bildrechten zu werben unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden. Und das ist ja erstmal die Argumentation, mit der wir auch auf das Kartellamt zugegangen sind. Und deswegen bin ich erstmal froh, dass wir dieser Einschätzung gefolgt sind und jetzt Maßnahmen einleiten.
Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen erklären, was euch eigentlich Probleme macht. Das ist ja diese Regel 40, die ist Teil der Olympischen Charta. Jeder von euch muss die unterschreiben, wenn er zu diesen Olympischen Spielen hin will. Und damit willigt ihr ein, dass ihr während der Spiele nicht selbst Werbung machen dürft für euch oder eure Sportart. Und das gilt 9 Tage davor und 3 Tage danach. Welche Probleme hattet ihr denn bisher dadurch?
Ja, das Problem, was dadurch entsteht, ist, dass man natürlich Schwierigkeiten hat, seine Geschichte zu erzählen, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet.
Also Sponsoren meinst du?
Mit Sponsoren, genau. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf einen Sponsor zugehe und sage, hey, es wäre doch toll, wenn du mich begleiten würdest auf dem Weg zu Olympischen Spielen nach Tokio. Und dann ist das ja eine Geschichte, die einen Höhepunkt hat. Und genau auf diesen Zeitraum darf ich dann aber nicht so kommunizieren wie sonst. Ich darf nur sehr eingeschränkt Bilder von dort verwenden und Aufnahmen selber machen. Und das ist jetzt ein Stück weit weniger restriktiv.
Was ändert sich denn dann dadurch für euch? Kann man das schon konkret benennen?
Das betrifft einmal die Nutzung von Wettkampfbildern. Also die darf ich stärker mit nutzen. Die Social-Media-Aktivitäten sollen freier gestaltet werden. Ich darf Werbemaßnahmen, die laufen, auch ohne Anmeldung und auch während der Olympischen Spiele neu, also nicht nur vorangemeldete, in Angriff nehmen. Also es sind einige doch schon gravierende Änderungen.
Und ich glaube, ihr dürft mittlerweile dann auch bestimmte Wörter benutzen. Ich habe gelesen, dass es bisher verboten gewesen ist, Wörter zum Beispiel wie Medaille oder Sommerspiele zu schreiben. Stimmt das?
Das stimmt. Also das war gerade bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang wurde es schon ein wenig gelockert. Aber da waren auch solche Begriffe wie Sommer damals dann geschützt und da wusste man dann gar nicht, wie man sich in den sozialen Medien bewegen soll. Also ich selber habe dann im Zweifel einfach darauf verzichtet, irgendwas zu posten, weil ich mir nicht sicher war und weil ich keinen Ärger haben wollte. Und ich denke, das wird etwas leichter.
Für welche Sportler oder Sportarten sind denn jetzt eigentlich diese Änderungen besonders wichtig? Du bist ja zum Beispiel in einer Randsportart zu Hause, also Säbelfechten. Bringt dir das ganz konkret was?
Ich denke schon, ja. Also ich glaube, das bringt auf verschiedenen Größenordnungen für alle was. Also natürlich die mit großen Sponsoren haben dann Möglichkeiten, mehr Kampagnen zu fahren. Und Leute, die vielleicht weniger bekannt sind, haben ja aber auch ihre regionalen Partner. Das sind häufig sowas wie Autohäuser oder mittelständige Unternehmen, die dann über Jahre Sportler begleiten und dann aber zum Höhepunkt der Olympischen Spiele draußen waren. Das hat auch dazu geführt, dass wir ja ursprünglich gefordert haben, dass nicht diese Werbemöglichkeiten gelockert werden sollen, sondern eigentlich den anderen Weg bevorzugt haben, nämlich dass alle Teilnehmer auch an den Gewinnen beteiligt werden, die das IOC erwirtschaftet. Das Bundeskartellamt hat uns zwar in der grundsätzlichen Problemstellung recht gegeben, aber hat den anderen Weg als den praktikableren gewählt, nämlich den Sportlern mehr Freiheiten zu geben.
Genau, das ist eben auch noch ein wichtiger Punkt. Also die Frage ist, geht euch das eigentlich weit genug? Weil eure Forderung war ja auch, dass ihr mit bis zu 25% an den Einnahmen des IOC beteiligt werdet.
Also ich denke mal, die grundsätzliche Verhandlung darüber, wie Mittel bei Sportveranstaltungen und im Sportsystem eingesetzt werden, die ist nicht abgeschlossen. Das Bundeskartellamt hat, glaube ich, trotzdem jetzt einige wichtige Sachen erreicht und wir haben da mit dem Verein Athleten Deutschland das erste Mal in so einem Verfahren einen eigenen Akteur, also eine Athletenstimme mit eingebracht und sind auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir da mitsprechen konnten und was mit beeinflussen konnten. Aber ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber abgeschlossen ist die Diskussion damit nicht.
Deutsche Sportler, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, dürfen also deutlich mehr Werbung und Sponsoring betreiben, als das bisher möglich gewesen ist. Ich habe darüber gesprochen mit Maximilian Hartung, der ist Säbelfechter und Athletensprecher im Deutschen Olympischen Sportbund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist aber auch wirklich ein dicker Klops. Geht nicht vor, nicht zurück in diesem verdammten Gullideckel. Ihr habt es vielleicht gesehen, die Fotos aus Bensheim in Hessen. Da hat sich eine Ratte festgeklemmt und zwar in einem Loch von so einem Gullideckel. Ja, und ging halt nicht vor, nicht zurück. Die Ratte hing da irgendwie fest, hat gequiekt. Es ging ja nicht gut so. Und dann sind 7 Feuerwehrmänner angerückt, um die Ratte zu retten. Und anschließend die große Diskussion, 7 Feuerwehrmänner für eine Ratte, um die zu retten. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand für ein Tier, das sonst vergiftet und in Fallen gelockt wird? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat mit Tierrettern aus Hessen und mit Tierethikern gesprochen.
Plötzlich finden wir sie alle süß, diese Ratte, weil sie in einer ziemlich ausweglosen Situation ist, eingeklemmt im Gullideckelloch. Die Vermutung, die Ratte hatte sich ordentlich Winterspeck angefressen und steckte deshalb fest. Auch irgendwie sympathisch. Und dann kommt ein professioneller Tierretter, sieht das Tier und ruft einen Freund bei der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Auerbach an. 7 Mann rücken an, heben mit einer Stange den Kanaldeckel hoch, befreien die Ratte und das Tier rennt zurück in die Kanalisation.
Es kommt schon öfter mal vor, dass wir irgendwie ein Tier haben, das so in der Klemme sitzt, sage ich mal, das irgendwo eingeklemmt ist und da fahren wir immer hin.
Das ist Laura Kesselring, Mitarbeiterin bei der Tierrettung Rhein-Neckar. Ihr Chef und die Feuerwehrleute hatten die Ratte aus dem Gullideckel befreit.
Also in dieser Situation speziell finde ich es auf jeden Fall gerechtfertigt, dass die Ratte gerettet wurde. Weil die hat da keinem wehgetan, die hat da einfach nur gelebt und ist da festgesteckt. Und man kann doch nicht einfach vorbeilaufen, ob es eine Ratte ist, ob es ein Hund ist, ob es ein Pferd ist, das ist ja komplett Wurst.
Ein befreiter Hund oder ein Pferd wären aber wahrscheinlich nicht so schnell zum weltweiten Social-Media-Tier geworden wie die Ratte aus Bensheim. Denn Hunde, Pferde und Katzenbabys finden wir ja in der Regel sowieso schön oder niedlich. Aber die Wanderratte ist anders. Sie ist in erster Linie ein Schädling. Ein Tier, von dem wir uns fernhalten, das Krankheiten übertragen kann und von dem niemand so genau weiß, wie viele eigentlich in Parks, in der Kanalisation oder sonst wo in der Stadt leben. Ratten werden bekämpft, also getötet, mit Giftködern und Fallen. Warum also so ein großer Aufwand, um ein einzelnes Tier zu retten, das dann wieder in die Kanalisation verschwindet, wo es in Massen bekämpft wird?
Trüder?
Johannes Döbbelt hier, Deutschlandfunk Nova.
Hallo Herr Döbbelt, grüße Sie.
Jens Trüder ist Tierethiker und arbeitet bei der NGO ProVeg, der Nachfolgeorganisation des Vegetarierbundes.
Was sozusagen mich beeindruckt hat bei diesem Fall, ist, dass sich hier jemand nicht groß Gedanken gemacht hat, sondern einfach nach dem gehandelt hat, was wirklich wichtig ist. Und da zeigt sich für mich auch eine gewisse ethische Reife und auch eine gewisse Menschlichkeit, die oft beschrien wird, die oft vermisst wird.
Jens Trüder sagt, der entscheidende Unterschied zwischen der dicken Ratte im Gullideckel und den vielen unsichtbaren Ratten in der Kanalisation ist, bei der Ratte im Gullideckel sehen wir das Individuum.
In dem Moment, wo wir erkennen, dass da ein Individuum unsere Hilfe bedarf und dass es ein Individuum ist, das mit uns sehr vieles teilt, nämlich empfindungsfähig zu sein, verletzlich zu sein und dass es in unserer Macht steht, diese Not und dieses Leid zu lindern, dann ist es ein natürlicher Impuls, dass wir darauf reagieren.
Bei anderen Tieren verhält sich das ähnlich. Manche Leute haben ja Hausschweine als Haustier, essen aber trotzdem andere Schweine zum Mittagessen. Und auch Fleischesser gucken ja in der Regel nicht gerne Filme aus Schlachthöfen, wo man sieht, wie eine einzelne Kuh oder ein einzelnes Schwein per Bolzenschussgerät getötet wird.
Und das ist eben auch das Grundproblem, dass wir diese Individuen im Alltag viel zu selten sehen. Wir sehen immer nur die Gruppen, die Kategorien und haben unsere entsprechenden pauschalen Vorurteile, wie eben Ratten sind Schädlinge, Schweine sind zum Essen da.
Bei der Rattenrettung in Bensheim kann man natürlich trotzdem über den Aufwand streiten. 7 Leute im Einsatz für eine Ratte. Die Kosten halten sich allerdings in Grenzen. 120 Euro, die die Freiwillige Feuerwehr selbst übernommen hat. Abgesehen davon ist die Feuerwehr zu solchen Einsätzen aber auch grundsätzlich verpflichtet. So steht's in den Feuerwehrgesetzen der Bundesländer. Die Feuerwehren haben demnach die Aufgabe, Gefahren abzuwenden und Leben zu retten. Und zwar nicht nur von Menschen, sondern ausdrücklich auch von Tieren. Auf Facebook gibt's für die Rattenretter aus Bensheim vor allem Lob. Menschen aus aller Welt, aus China, Malaysia, Neuseeland oder Mexiko, kommentieren und feiern die Retter als Helden. Tierretterin Laura Kesselring ist überrascht von den vielen Likes, Kommentaren und von den Journalisten, die bei ihr anrufen. Aber sie freut sich auch.
Ja, das ist natürlich schön, wenn unsere Organisation so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und es ist einfach schön zu sehen, dass es überall auf der Welt Leute gibt, die das auch so sehen wie wir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.